Ja, Herr Jesus, unser Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du uns hier heute versammelt hast, dass ja, wir heute dein Wort hören dürfen. Ich bitte dich, lege doch dein Wort in meinen Mund, gebrauche mich als dein Werkzeug, dass du verherrlicht wirst, dass wir mehr über dich lernen dürfen, dass wir dir ähnlicher werden. Herr, ja, dass das nicht nur im Kopf verbleibt, sondern alles auch ins Herz rutscht und du einfach hier führst, dass wir das praktisch umsetzen dürfen, was du mir aufs Herz gelegt hast, was ich jetzt weitergeben darf. Herr Jesus, danke, dass du unter uns bist. Amen. Eine rechte Antwort ist wie ein Kuss auf die Lippen. Weiß jemand denn vielleicht, wo das ungefähr steht? In welchem Bibelbuch steht dieser halbwegs bekannte Spruch? Der Spruch ist sehr weise, möchte ich anmerken. Aus einem sehr weisen Buch, das Buch der Sprüche. Wir sorgen vielleicht jetzt nicht unbedingt eine rechte Antwort, das ist wie ein Kuss auf die Lippen, aber was es ja beschreibt, ist, dass wenn im genau richtigen Augenblick genau der passende Spruch kommt, ist das einfach ein tolles Gefühl. Das will ja dieser Spruch aussagen. Wir würden vielleicht sagen, wie die Faust aufs Auge, wohl wenn ich so drüber nachdenke, hat das eher was Gewalttätiges an sich. Da ist doch eine rechte Antwort, das ist wie ein Kuss auf die Lippen, ein schönerer Spruch. Aber ja, egal ob eben diese Antwort in einem belanglosen Gespräch passt, wenn man einen tollen Witz hat und dieser dadurch noch besser wird, oder wenn man auch sehr traurig ist und jemand die perfekte Antwort bringt. Schweigen könnte man auch als Antwort betiteln, wenn wir mal an Hiob denken, wo er verbittert war und eigentlich ziemlich einsam und die Freunde zu ihm kamen. Und eine dieser perfekten Antworten kann Vergebung sein. Es ist ein sehr großes Wort, Vergebung. Ja, irgendwie kennt es jeder, vor allem im christlichen Kontext. Ja, wenn auch Ungläubige an Christentum denken, an Jesus, dann so, ja, er war ein Mensch, der hat vergeben vielleicht, er war ein guter Mann. Also Vergebung steht irgendwie groß geschrieben. Doch ich habe mich mal gefragt, was eigentlich an sich Vergebung konkret bedeutet. Was ist denn eigentlich wirklich, was heißt es zu vergeben? Weil darüber habe ich vor ein paar Wochen viel nachgedacht, weil es mich persönlich viel betroffen hat. Also nicht im Sinne von, ich muss jemanden vergeben, sondern ich habe mir gewünscht, Vergebung zu empfangen aufgrund von Umständen. Genau. Also, wie wichtig ist eigentlich Vergebung laut der Schrift? Sagt die Welt nur, ja, Vergebung ist ein wichtiges Ding, aber die Schrift spricht gar nicht so viel von. Kleiner Spoiler, natürlich spricht die Schrift sehr viel von der Vergebung. Und wie lebte eigentlich Jesus diese Vergebung praktisch? Ja, das möchte ich gerne heute ein wenig beantworten. Und folgender Vers soll heute nämlich im Zentrum stehen und auch dann der Abschnitt später in Lukas 7. Ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Steht nicht exakt so, aber sinngemäß. Das gucken wir uns auch später noch an, wenn ich das nochmal genauer zitiere. Jetzt schauen wir uns mal an, was ist überhaupt Vergebung? Ein paar wissen vielleicht, dass ich Grundschullehramt Deutsch studiere. Entsprechend hat mich mal die Wortbedeutung sehr interessiert, weil da steckt gerade im Deutschen immer so unglaublich viel drin. Und Vergebung, da steckt nämlich das Wort vom Geben drin. Vergeben. Du vergibst etwas im Sinne von, du gibst etwas ab. Ja, man kann es auch so übersetzen wie aus der Hand geben. Ja, etwas weggeben. Also wenn du etwas vergibst, dann legst du es aus der Hand. Also, in anderen Worten, die Schuld wird aus der Hand des Schuldners gelegt, wie ich jetzt diesen Stift habe, der wird von jemandem aus der Hand gelegt, sodass eben der Schuldiger, nee, der Schuldner nichts mehr zu befürchten hat. Also, wem vergeben wurde, der besitzt keine Schuld mehr. Schuld ist also in dem Zusammenhang auch etwas sehr Greifbares und Praktisches. Ja, wenn wir an Vergebung denken, da greift man ja nicht praktisch etwas und schiebt das weg oder so. Aber wenn wir ja auch an die Bibel denken, ein Beispiel, was ich später nochmal aufgreifen werde, ist, sie hat unsere Sünden hinweggeworfen ins äußerste Meer. Ja, also die Schuld ist etwas ganz Greifbares, auch im biblischen Kontext und so auch in unserer Sprache tatsächlich. Ja, also die Schuld, wie ich das mit dem Stift hier symbolisiert habe, wird aus der Hand genommen und weggelegt. Aber wohin soll sie gelegt werden? Das ist nämlich die große Frage bei Vergebung. Und da kommen sehr schnell verschiedenste Gedanken auf. Der eine Gedanke könnte sein, das kann ich nicht vergeben. Das hört man ziemlich häufig bei sehr großer Schuld. Ja, bei großer Schuld, die uns angetan wurde, denken wir, das kann ich einfach nicht vergeben. Warum? Ja, wenn man Schuld nimmt, wenn ich jetzt die Schuld bei jemandem habe, das ist jetzt nicht meine Hand, stellen wir uns vor, und ich nehme diese Schuld, dann habe ich ja die Verantwortung, jetzt zu gucken, was mache ich jetzt eigentlich damit? Wo bringe ich die jetzt hin? Was tue ich damit? Soll ich sie wegtun? Soll ich sie selbst übernehmen? Soll ich sie auf jemand anderen legen? Oder einfach wieder Person in die Hand zurückdrücken? Das passiert meistens. Ja, jemand ist schuld geworden, das kann ich nicht vergeben. Er muss es selbst ausbaden. Er hat Schuld an dieser Sache. Was habe ich damit zu tun? Ja. Warum tun wir also uns so schwer, manchmal zu vergeben? Wir appellieren an unsere an Gerechtigkeit. Wir fordern unser Recht und wollen gar nicht die Schuld aus der Hand des Schuldners nehmen und woanders hinlegen, sondern wir wollen manchmal sogar, dass die Schuld irgendwie bei ihm die ganze Zeit in seinem Leben vorhanden ist und er selbst darunter leiden muss, wenn wir das jetzt mal ein bisschen überspitzen in der Hinsicht. Ich denke halt in dem Kontext an sehr schlimme Sachen, die hoffentlich uns jetzt nicht passiert ist, wo ein Mord vielleicht passiert ist an jemanden, der uns sehr nahe steht. Da denkt man nicht dran, ich nehme die Schuld und vergib ihm, alles gut. Da sagt man, der soll sein Leben lang drunter leiden, dem soll es noch viel schlimmer gehen, als das, was er eigentlich anderen angetan hat. Das denken wir ja eigentlich. Da kommt uns Vergebung ja gar nicht in den Sinn. Ja. Also, wir Menschen, wir tendieren dazu, immer die Schuld bei jemandem zu suchen. Ja, irgendjemanden brauchen wir ja, dem wir diese Verantwortung übergeben können. Irgendwen brauchen wir sagen, der ist schuld an dieser und jener Sache. Diese klassische Frage von, warum Gott, lässt Gott Leid zu, er muss doch schuld daran sein und so weiter. Also immer brauchen wir einen klassischen Sündenbock, den wir sagen können, du bist schuld dran, auch im Zweiten Weltkrieg. Denken wir an diese ganzen, den schlimmen Holocaust, der dann passiert ist. Ja, wer war denn schuld an dem Elend des Deutschen? Die Juden? Was ein Blödsinn, natürlich nicht. Aber es hat ja doch gut funktioniert, wie wir es ja leider dann geschichtlich gesehen haben, weil wir Menschen dazu tendieren, irgendjemand muss doch schuld an diesem Elend sein. Bloß nicht man selbst, bloß nicht selber diese Verantwortung übernehmen müssen. Vergebung ist schwer. Es ist wirklich schwer. Und es setzt eben die Verantwortung mit Schuld, also es setzt voraus, Verantwortung mit Schuld umgehen zu können. Ja, denn, in Klammern, denn wenn jemand bei dir Schuld hat, dann liegt es eben auch in deiner Macht, die Schuld zu erlassen oder eben nicht. Wir denken eben beispielsweise an den Knecht, der beim König viele Schulden hat oder bei seinem Herrn, wo Jesus dann sagte, der eine war 100 Denare schuldig, der andere 10.000 Talente. Sie wurden schuldig an dem König. Dieser König hatte nun die Macht zu sagen, erlasse ich dir oder erlasse ich dir nicht. Wenn jemand also an uns schuldig wird, sind wir eigentlich in dem Moment in dieser Rolle des Königs und dürfen es erlassen oder eben nicht. Nur aus menschlicher Perspektive gesprochen. Ja. Oder man könnte es auch auf den Knecht anwenden, der ja dann da drunter war und seinem Knecht nicht vergeben hat und so weiter. Also so oder so, wenn jemand an uns schuldig geworden ist, liegt es bei uns, wie gehen wir damit um? Das ist auch die Frage, ist es Gott eigentlich wichtig, wie wir damit umgehen? Ja, das ist ihm nämlich sehr wohl, denn in Epheser 4, 32 steht Folgendes, vergebt einander. Vergebt einander. Das sollen wir nachgehen. Aber wie soll das eigentlich funktionieren? Wir haben ja gesehen, dass wir lieber die Schuld auf andere schieben. Wir wollen gar nicht vergeben. Wir wollen die Verantwortung gar nicht übernehmen. Ja, und um dies zu verstehen, wie wir wirklich vergeben sollen, ist es wichtig, vielleicht mal zu gucken, wie wichtig Vergebung in der Schrift eigentlich ist. Und die Vergebung selbst ist nämlich eine Eigenschaft Gottes. Und das sehen wir beispielsweise in Micha 7, Vers 18 und 19. Kleinen Propheten ist, glaube ich, das einzige der Bereich, den ich nie sofort finde. So, Micha 7, Verse 18 und 19 steht nämlich Folgendes geschrieben. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen, ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Also eines der Kerneigenschaften Gottes ist Gnade, ist Vergebung. Das sehen wir auch im Psalm, ich glaube 137, da steht in jedem Vers nämlich am Ende, denn seine Gnade währt ewiglich. Ist ein herrlicher Psalm in jedem Kontext, da ist, dass die Sonne aufgeht, sie untergeht, die Schöpfung, was an Israel erwiesen hat, denn seine Gnade währt ewiglich. Und hier sehen wir es auch, Micha ist hier ganz überrascht, wer ist ein Gott wie du, der sie Sünden vergibt, der Lust an der Gnade hat, der Gefallen daran hat, gnädig zu sein. Ja, wäre unser Gott eigentlich kein Gott, der gerne gnädig ist, dann wäre es schon lange aus mit uns. Ja, er könnte uns vertilgen aufgrund unserer Sünde. Ja, das sollte uns immer bewusst sein, dass wir an sich ihm nichts vorgeben können. Wenn wir wieder in dem Bild mit dem König und dem Schuldner sind, Jesus hat ja nicht das gesagt, du bist der König und du sollst deinem Nächsten vergeben, sondern der König in dem Zusammenhang ist ja Gott selbst, der die Sünden vergeben hat. Ja, der nämlich voller Gnade ist. Aber er könnte eben, wie wir ja gesehen haben, muss Gott vergeben? Muss er nicht. Wenn er nicht will, dann könnte er auch sagen, nein, aber Gott hat sich dafür entschieden zu sagen, er ist ein Gott der Liebe, er möchte vergeben und er liebt es, gnädig zu sein. Ja, und im Gegensatz zu uns kann Gott Sünden vergeben. Die allerschlimmsten kann er vergeben. Ja, wenn man da jetzt von EF Mensch Bibel, EF Mensch Gott oder so mal Zeugnisse sieht oder ein anderer, oder auch welche gehört hat oder woanders gesehen hatte, da gibt es unglaublich die riesigen Dinge, wo man überrascht ist, diese Menschen, die hatten ein Leben geführt gegen Gott und dem wurde so große Schuld vergeben, dass wir gar nicht fassen können. All diese Geschichten mit aus dem KZ, wo irgendwie der Vorsteher auch von Menschen vergeben wurde. Also es ist unglaublich eigentlich, was Gott für Sünden vergeben kann, dass er wirklich da gnädig ist, wo wir uns manchmal beschweren, vielleicht über einen Nachbarn, der zu spät zu laut Musik anmacht, ja, hat Gott ganz andere Maßstäbe der Gnade. Ja, er hat einen viel größeren Grund, zornig zu sein. Er hat uns geschaffen und wir sind es, die dann am Ende uns gegen ihn auflehnen und rebellieren und immer wieder vielleicht auch sündigen, nicht vielleicht, wir tun es. Und Gott vergibt eben ganz besonders. Ja, wie vergibt Gott? Sagt er, ach, nicht so schlimm, ich bin gerne gnädig, ist gar nicht so dramatisch, dass du sündigst. Nein, auf keinen Fall. Das ist nicht Gottes Vergebung. Sondern was macht er? Was sehen wir? Er legt die Sünde erstens auch nicht nur beiseite. Ich habe gerade einen kleinen Gedankenfehler gehabt. Also einerseits, wenn er vergibt, tut das auf einer ganz besonderen Art und Weise, worauf ich später nochmal komme. Aber zweitens ist seine Vergebung auch gar nicht temporär. Also das heißt, er legt sie nicht hin, packt sie jetzt hin, das ist unsere Schuld und Gott legt sie jetzt nicht vor sich hin und guckt sie die ganze Zeit an und sagt, ist vergeben, alles gut, aber eigentlich hat er sie immer vor Augen. Er packt sie auch nicht irgendwie unter den Tisch und holt sie immer hervor, wenn ihm danach ist. Was steht in Micha? Du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. In die Tiefe des Meeres. Also sie ist ganz weit weg, dass er sie nicht mehr sehen kann, will es eigentlich auch sagen. Ganz weit weg, dass man sie nicht mehr herholen kann. Also das Ausmaß der Vergebung Gottes ist riesengroß. Er hat sie nicht unter den Teppich gekehrt, um sie irgendwann dann mal wieder rauszuziehen, wenn ihm danach ist, wenn er mal sauer ist, so irgendwie, als sei es ein Gott mit Lust und Laune. Überhaupt nicht. Sondern wenn Gott sagt, dir ist vergeben, dann ist dir vergeben. Dann ist die Schuld ausgetilgt. Dann ist sie weg, nicht mehr vor seinem Angesicht vorhanden. Das sagt dieser Vers hier aus. Wie das überhaupt konkret möglich ist, das gucken wir uns später nochmal an. Aber jetzt möchte ich gerne auch gucken, wem gilt diese Vergebung eigentlich? Ist denn jetzt Gott ein Gott, der dann einfach umherläuft im Sinne von Allversöhnung und sagt, dir ist vergeben, dir ist vergeben, du willst zwar nichts von mir wissen, aber alles gut. Ist das so? Gucken wir uns mal in Jesaja 55 an, für wem konkret die Vergebung gilt. Jesaja 55, genau. Verse 6 und 7. Ich trinke einen Schluck Wasser.
Also seit der Nummer,
767.
Danke.
Ich lese mal vor. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Diese Verse machen ganz deutlich, wem diese Vergebung eigentlich gilt. Jesus ist ja gekommen, um Gesunde zu berufen, damit sie die Kranken heilen. Er ist gekommen, um Kranke zu berufen, um sie gesund zu machen. Ja, das hat er zu dem Pharisäer eben geantwortet. Er ist nicht gekommen, um die Sehenden noch sehender zu machen oder die Gesunden noch gesünder zu machen. Er ist gekommen, um die Gebrochenen zu heilen. Ja, er ist gekommen, um die Blinden sehend zu machen. Und hier sehen wir auch, der Gottlose verlasse seinen Weg, der Übeltäter seine Gedanken. Denn das ist ja auch ganz logisch. Ein Mensch, dem nicht bewusst ist, dass er Vergebung braucht, warum sollte er sie auch empfangen wollen? Das sieht er vielleicht als von seiner Gerechtigkeit noch vielleicht eine Kirsche obendrauf, um wirklich abgesichert zu sein. Aber das will Gott nicht. Gott möchte Menschen, die wissen und verstehen, die sind gottlos. Ja, auch wieder. Was bedeutet gottlos? Los von Gott. Ja. Diese Menschen sucht der Herr. Er sucht die Menschen, die wirklich verstehen, in mir habe ich keine Gerechtigkeit. Ich brauche Vergebung, weil ich ohne Vergebung einfach nicht mehr leben kann. Ja. Also keine halbwegs guten Menschen. Die Menschen, die manchmal was falsch machen. Nein, sondern die Schlimmsten der Schlimmsten ist der Weg der Vergebung gegeben. Paulus sagte eben auch, er ist der Schlimmste der Sünder. Und genau für ihn war diese Vergebung gedacht. Ja, Gott sucht eben auch seine größten Feinde, denen er vergeben kann. Ist das nicht paradox? Ja, ich habe vor 2 Tagen die Bergpredigt nochmal gelesen. Jesus sagt, liebt eure Feinde. Und ich habe mal den Kontext genau gelesen, wie Jesus das aufgegriffen hat. Und zwar sagt er, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Oder so sagte er. Und wenn man jetzt diesen Vers mal jetzt wirklich nur zur Hälfte liest, im Sinne von liebe deinen Nächsten, dann würde man sagen, ja, eine schöne christliche Botschaft. Weil wir immer dran denken, ja, liebe deinen Nächsten. Aber Jesus hat ja in dem Kontext gar nicht gepredigt, einfach nur liebe deinen Nächsten. Und er hat gesagt, ja, liebe deinen Nächsten ist gar nichts Besonderes. Der Zöllner ist immer der Nächste. Der Übeltäter, sein Übeltäter auch der Nächste. Aber was das Besondere ist, ist, wenn man seine Feinde liebt. Weil Gott das nämlich hier genauso tut. Er hat nämlich gesprochen, dass der Gottlose, also der, der Gott entgegengesetzt steht, nicht nur ein bisschen fern, sondern völlig entgegengesetzt steht, dass dieser zu Gott umkehren soll. Ja, und überspitzt könnte man hier vielleicht auch sagen, es macht Gott viel mehr Freude, denen zu vergeben, die besonders böse sind, da er da besonders viel Gnade erweisen kann. Das heißt nicht, dass es jetzt ein Freibrief ist zu sündigen, aber Gott möchte ja eben nicht einfach nur die halbwegs Guten ein bisschen besser machen, sondern sein Wunsch ist es, dass wir immer Jesus ähnlicher werden, dass er immer mehr Gestalt in uns nimmt. Und wie kann das am besten, als wenn wir ihn völlig da das zulassen? Das ist ja was ganz anderes, als wenn wir mit einem halbwegs guten Auto zu Gott kommen und sagen, mach es mal ein bisschen besser, als wenn unser Auto völlig kaputt ist und überhaupt nicht mehr funktioniert und Gott es von Grund auf neu macht, so wie er es nämlich sich vorstellt. Und das ist genau das Ding. Wir sollen nämlich komplett gebrochen, gar nicht in uns findend irgendwie zu ihm kommen, sondern so wie wir sind, im Sinne von, dass er uns völlig neu machen kann. Eine völlig neue Schöpfung, eine völlig neue Kreatur. Nicht nur ein bisschen. Und deshalb ist es eben auch ein Teil des Prozesses von Heiligung, dass wir immer mehr erkennen, dass wir in uns nichts haben und in Gott nämlich alles finden müssen. Weil Gott hat daran besonders große Freude, dass er uns in allen Bereichen unseres Lebens ihm ähnlicher machen kann. Er möchte es wirklich nicht nur vielleicht in der Gemeinde am Sonntag, dass wir uns da vielleicht gut benehmen. Er möchte es eben auch auf der Arbeitsstelle, vielleicht am Montag oder in irgendeinem anderen Bereich am Nachmittag. Ich meine, das ist ein Wetter heute. Spannend. Ja, genau. Nein, also Gott möchte es wirklich in allen Bereichen. Und wie soll er das am besten tun, als wenn wir ihm auch alle Bereiche dort zur Verfügung stellen? Und das können wir eben auch nur, wenn wir erkennen, dass wir ihn in allen Bereichen brauchen. Und deshalb sucht Gott eben diese Menschen, die Gottlosen, die zerbrochenen Herzens sind, die Blinden. Ja. daran sollten wir da wirklich in der Hinsicht denken. Wenn wir vielleicht auch manchmal den Gedanken haben, ach, ich habe so schlimm gesündigt, mir kann Gott gar nicht vergeben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil die Bibel sagt ja, du hast ganz schlimm gesündigt. Ja, genau für dich, wenn du das erkennst. Für dich ist diese Vergebung. Würden wir eher denken, ach, eigentlich bin ich ja ganz gut, ich kann die Vergebung annehmen. Ja, genau, das ist ja der falsche Weg. Das ist ja genau das Paradoxe. Weil genau das sagt ja die Bibel an der Stelle nicht. Hier steht die Gottlosen, nicht die halbwegs Guten. Ja, ich denke mal, diesen Punkt habe ich jetzt ziemlich viel gesagt. Aber hier nochmal, siehst du dich als Sünder? Denkst du, du hast viel Böses getan, dass dich keiner mehr annehmen mag? Du fühlst dich vielleicht auch einsam und verlassen von allen Menschen, die du irgendwie kennst, weil du vielleicht auch wirklich was Schlimmes gemacht hast. Dann bist du aber bei Gott an der allerbesten Adresse. Er ist es, der dir vergeben möchte, damit du dann weitermachen kannst und auch anderen vergeben kannst. Ja, Vergebung ist zentral und geschieht in dem Sinne auch tagtäglich. Ich kann von mir sagen, ich brauche jeden Tag Vergebung. Na, jeden Tag, wenn ich nur dran denke, was ich manchmal denke, was ich sehe, was ich tue, ein falsches Wort. Gestern erst, wo ich dann leider schlecht über jemanden geredet habe, hat ein Kumpel gesagt, ey Sven, nee, mach mal nicht. Und ich so, ja stimmt, du hast ja voll recht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich weiß nicht mal bewusst, war ich ihm dankbar, dass er das gesagt hat. Und daher brauchen wir tagtäglich Vergebung, weil uns viele Sünden auch gar nicht bewusst sind. Ja, also ohne Vergebung hätten wir gar kein Leben in Christus erlangen können. Also wir sind völlig abhängig von seiner Vergebung. Und damit kommen wir eben auch zu dem, der es möglich gemacht hat, dass wir Vergebung erlangen konnten, zu Jesus, dem Messias. Und so gucken wir uns nämlich mal an, die Vergebung durch Christus. In Lukas 1 steht eine kleine Prophezeiung, sage ich mal, über unseren Herrn. Lukas 1, Verse 76 und 80, Seite 1061. 1061. Und zwar lese ich die Verse 76 bis 80 einmal vor. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe. Um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Das Kind aber wuchs heran und wurde stark im Geist und war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Gut, das war jetzt über Johannes. Aber das davor eben. Wessen Weg hat er vorbereitet? Den Messias, der nämlich vor dem Angesicht des Herrn hergehen sollte. Und was sollte nämlich dieser, oder anders, Entschuldigung, meine Gedanken gehen manchmal auch vor allem wegen dem Wetter und so gerade. Es ist alles Ablenkung, wie in der Schule. Naja, also, der Herr Jesus nämlich ist gekommen, um der Herzlichkeit und Barmherzigkeit unseres Gottes willen. Also er wollte eben uns Barmherzigkeit geben. Er wollte uns führen auf den Weg des Friedens. Das war der Auftrag von Jesus, anders zusammengefasst. Er hat uns das Heil gebracht, die Rettung, um eben aus der Finsternis zum Licht zu kommen. Johannes war der, der diesen Weg vorbereitet hat, damit dann die Juden erkennen, okay, wer kommt denn da eigentlich bald? Johannes hat erklärt, der Messias, der kommt. Und das hat dann Jesus gebracht. Er als das Licht der Welt. Das war sein Auftrag. Ja. Also dieser Text hier ist ein Teil des Lobpreises von Johannes Vater. Johannes der Täufer, wie gesagt, ebnete nur den Weg für den Messias, damit nämlich welches Ziel erreicht werden konnte? Versöhnung mit Gott. Johannes Doch Versöhnung mit Gott. Johannes ebnete den Weg, indem er über Buße predigte und auf das Licht selbst hinwies, welches in der Finsternis leuchtete. Jesus als das Licht kam, um zu vergeben, damit das Volk Erkenntnis des Heils erlangt. Also einfach ausgedrückt, Gott möchte uns aus unserer Schuld retten, indem er die Sünden von uns nimmt, die wir mit uns tragen wie einen schweren Sack, wie einen schweren Stein auf beiden Händen oder auch auf unseren Rücken. Er möchte diese Schuld vergeben. Er möchte sie wegnehmen. Er möchte sie aus der Hand nehmen. Und er hat sie auch bereits weggeworfen, was ich später nochmal wir uns angucken werden. Aber jetzt möchte ich einmal kurz gucken, wie lebte eigentlich Jesus praktisch Vergebung? Und das lesen wir mal in Lukas 7, Verse 36 bis 50. Also nur ein paar Seiten weiterblättern. Genau, ich werde jetzt diesen Text mal so Stück für Stück durchgehen. Deshalb lese ich nicht gleich den ganzen, sondern ich lese immer nur ein paar Verse und sage dann mal ein paar Worte dazu. Erstmal Vers 36 bis 37. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Etwas ganz Besonderes, finde ich, ist hier passiert. Die Frau selbst, sie achtete überhaupt nicht auf soziale Umstände. Sie dachte gar nicht, was die Menschen von ihr denken sollten. Der Jesus, dieser Mann, der damals wahrscheinlich so bekannt war als ein Heiler, als ein, wie sagt die Welt, auch als ein klassischer Wanderprediger. Und dieser Mann geht jetzt zu dem Haus des Pharisäers und eine Frau, eine Sünderin, wie hier die Bibel das extra nochmal in einem Nebensatz beschreibt, kommt dahin und ihr war das egal, was die Leute von ihr denken. Denn sie sah nur eines, ihren Ausweg, ihren Herrn, der ihr vergeben konnte. Wer weiß auch, wie teuer das Salböl war. Ja, wir denken irgendwie auch, mich recht erinnere, wo dann später auch eine andere Frau das getan hatte und die Jünger dann sagten, ja, was eine Verschwendung, das hätte man den Armen geben können. Und nicht Judas hat das ja sogar gesagt, der ja so geldgierig war. Genau. Und hier auch, diese Frau, die ihr Geld dafür verwendet hat, um dieses Salböl zu kaufen. Ja, aber ihr war das egal. Sie hat dieses Salböl gekauft. Sie wollte es einfach geben, wahrscheinlich einfach, um dem Herrn da etwas zu schenken. Sie wollte eben ihm einfach etwas geben, etwas tun, was eben auch normalerweise auch nur die niedrigsten Knechte taten, seine Füße zu waschen. Ja, wir wissen ja, Fußwaschung in Johannes, wer hat die Füße gewaschen? Jesus, seinen Jüngern. Wer hat eigentlich damals die Füße gewaschen? Die Knechte. Die haben eigentlich die Füße gewaschen. Und Jesus hat die Füße gewaschen. Und so kommt hier diese Frau, die jetzt Jesus Füße wäscht. Sie kam dahin. Es war auch noch nicht mal ihr Haus. Ja, sie war da auch nur zu Gast. Und deshalb konnte sie auch nur das nutzen, was sie hatte. Ihr Salböl, ihre Haare und ihre Tränen. Ja, der Knecht hatte noch Wasser dabei und hat dann die Füße gewaschen. Die Frau hatte kein Wasser dabei. Sie hatte Salböl und sie hatte ihre Tränen. Und damit hat sie in dem Sinne irgendwo auch seine Füße symbolisch gewaschen. Ja, sie kam also mit gebrochenen Herzen. Sie demütigte sich hier sehr stark. Und sie gab eben Jesus alles, was sie eigentlich besaß. Und das ist hier eben dieser Aufruf, diese Frau, die das so wunderbar vorgelebt hat, zu Jesus zu kommen mit allem, was wir haben. Mit einem zerbrochenen Herzen. Mehr will er auch gar nicht. Mehr braucht er gar nicht. Wie ich ja gerade eben auch schon ausführlich beschrieben habe. Er möchte genau dieses zerbrochene Herz, um das dann zu heilen. Und dafür müssen wir eben wie diese Frau auch vielleicht hingehen. Aber so lesen wir weiter, denn die Bibelstelle endet hier nicht. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sprich. Bis hierhin meckert Jesus mit dem Pharisäer? Tadelt er ihn dafür, dass der Pharisäer es nicht verstand? Nein, spannenderweise nicht. Er hat nicht gesagt: Pharisäer, was denkst du denn hier? Solltest mal genauso sein. Warum bist du jetzt auch nicht und weinst hier an meinen Füßen? Hat das Jesus gesagt? Überhaupt nicht. Wir sehen auch später auch warum. sondern Jesus nahm ihn genauso an und lehrte ihn etwas sehr Wichtiges. Jesus nimmt hier den Pharisäer an wie jeden anderen Menschen. Wir hacken ja so gerne auf die Pharisäer rum, wobei wir meistens eher nicht diese Frau sind, sondern wahrscheinlich eher sogar dieser Pharisäer. Jesus kam eben nicht, um zu richten, sondern eben um zu retten, was verloren ist. Doch wie gesagt, vielleicht erkennen wir auch gar nicht und viele Menschen da draußen erkennen auch gar nicht, dass sie verloren sind und Rettung brauchen. Vielleicht verstehen wir es im geringen Maße. Mein Tag mehr, mein Tag weniger. Ähnlich wie das Wetter, dass mal mehr regnet und mal die Sonne scheint und das an einem Tag momentan ziemlich häufig. Ja, und wenn auch du es vielleicht nicht verstehen kannst, wenn du dich schwer tust zu verstehen, dass diese Frau so mit so viel Liebe, mit so viel Demut hingegangen ist, dann ist Jesus auch nicht der, der jetzt sagt, der den Kopf schüttelt und sagt, Mensch, mach's mal besser, sondern der eben dann sagt, oder besser gesagt, jetzt Folgendes spricht, was nämlich jetzt Jesus auch zu diesem Pharisäer spricht. Das gilt nämlich genau für die Menschen, die vielleicht eben nicht wie die Frau so angekommen sind, sondern sich eher wundern. Also Jesus spricht hier nämlich dann weiter in Vers 41. Ein Gleichnis führt darauf. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Na klar, ist doch logisch. Erzähle mir was anderes, Jesus, könnte vielleicht ja der Pharisäer gedacht haben. Aber er verstand gar nicht vom Herzen, wie Vergebung aussah, da ihm seine Schuld überhaupt nicht bewusst war. Das Gleichnis soll ja hier nicht aussagen, dass der Pharisäer ein ganz guter Kerl war und die Frau besonders sündig sei. Sondern es soll ja aufzeigen, wie viel den jeweiligen Personen bewusst war. Und der Pharisäer entspricht ja auch viel eher unseren Gedanken. Ja, klar, ich bin nicht perfekt, aber jeder Mensch macht Fehler. Zumindest möchte ich das jetzt keinen vorwerfen. Aber ich kenne mich, dass ich das doch manchmal auch so denke. Aber Gott wünscht sich eben eine Gesinnung von, ich bin der allergrößte Sünder, wie ein Paulus. Und dieser Frau war es bewusst. Ich bin ein Sünder und wenn mein Herr mir nicht vergibt, dann ist es aus mit mir. Diese Frau wusste, dass ihr einziger Ausweg die Vergebung Jesu war. Das ist dann eben die Frage. Ist uns diese Dringlichkeit bewusst? Ist uns die Dringlichkeit der Vergebung bewusst, was hier Jesus dem Pharisäer eigentlich in dem Kontext auch lernen wollte? Wir lesen weiter. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Ja, hier zeigt eben Jesus nochmal ganz klar auf. Die Taten der Frau haben ihre Liebe bewiesen. Sie wusste regelrecht gar nicht, wohin mit sich. Sie konnte wahrscheinlich auch gar nichts anderes als weinen, denn ihr war ihre Verlorenheit und wahrscheinlich auch gleichzeitig ihre Rettung in Jesus voll bewusst. Dem Pharisäer hingegen war es nicht bewusst. Beziehungsweise er suchte auch nicht nach tieferer Vergebung. Und so werden dann auch unsere Taten gegen oder für uns Zeugnis geben. Ob uns eben klar ist, dass der Herr uns vergeben hat und ob wir sie überhaupt wirklich benötigen. Und so denkt einer vielleicht, ja, aber Sven, mein Herz ist so böse, ich kann nicht über meine Sünde weinen. Oder ein anderer denkt, ja, aber Sven, ich weine so viel über meine Sünde und keine Ahnung, ob Jesus mir vergeben hat. Es spielt tatsächlich gar keine Rolle, ob wir viel oder wenig weinen. Ob wir jetzt wie die Frau da jetzt mit unseren Haaren hier so Füße trocknen. So stellt sich also die Frage, machen unsere Taten der Buße uns gerecht? Manche waren auf unserer Gemeindefreizeit, da habe ich sowas Ähnliches schon mal thematisiert. Manche wissen vielleicht sogar die Antwort schon auf die Frage dahingehend oder auch so. Wir gucken uns mal an, was die Antwort auf diese Frage ist. Vers 47 bis 50. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Hat die Buße sie gerettet? Hat die Buße sie gerecht gemacht? Nein. Der Glaube an Jesus hat sie gerettet. Der Glaube auf Jesus als Person rettet. Nicht ihre Buße, nicht ihre Tränen und auch nicht ihre Liebeswerke. Das sind vielleicht Zeichen, ja, wie Jesus das eben dem Pharisäer aufweisen wollte. Er wollte zeigen, ja, warum ist die Frau so? Warum bist du nicht so? Ja, das liegt dran, weil ihr die Vergebung bewusst ist und dir halt nicht. War das ein Vorwurf? Nein. Aber Jesus wollte ganz klar ihm einfach zeigen, deshalb handelt die Frau so. Das musst du gar nicht verachten. Nimm dir lieber ein Vorbild an ihr. Nicht, damit wir uns jetzt zwingen, auch zu weinen, sondern damit wir glauben, damit wir erkennen. Ja, unsere Werke sind manchmal ein gutes Spiegelbild für uns selbst. Aber sie machen uns nicht gerecht. Ja, also, genau. Ich merke, ich habe meine Notizen mir was selbst vorweggenommen. Spannend. Also, wie gesagt, der Glaube allein rettet, nicht die Taten, nicht die Buße. Aber es kann ein Spiegelbild für unser Herz sein, wie es beschaffen ist. Es heißt eben nicht, dass wir Tränen vergießen müssen oder dem Herrn beweisen müssen, wie sehr wir ihn lieben, wie ernst es uns ist. Der eine weint aus Reue, der andere schweigt, der andere singt Lieder. Und egal, wie es praktisch aussieht, wenn du deine Sünden bereust und bekennst und die Vergebung deines Retters bewusst wird, dann wird es sich praktisch zeigen. Das zeigt sich einfach, wenn einem die Vergebung bewusst wird. Wenn man den Herrn Jesus liebt, dann hat man das Bedürfnis, sein Wort zu lesen. Hat man vielleicht Bedürfnis, für ihn was zu tun. Und auch hier an der Stelle ist es kein Vorwurf, wenn jetzt einer das nicht hat. Es ist vielmehr ein Aufruf, wie Jesus das eben auch sagt. Was sagt er nämlich hier, was mir jetzt erst gerade so bewusst geworden ist? Vers 44, siehst du diese Frau? Das ist eigentlich so die Frage, die wir uns stellen können. Siehst du diese Frau, die so Liebe erwiesen hat? Frage dich, warum hat sie so viel Liebe erwiesen? Ich frage mich das dann auch. Ja. Das ist eigentlich das, was wir tun sollen, wenn wir uns gar nicht so mit ihr identifizieren können. Die Frau anschauen und gucken, warum hat sie so geliebt? Weil ihr die Vergebung bewusst war. Ja, daher die Frage eben erneut. Ist uns die Dringlichkeit der Vergebung bewusst? Falls nicht, so lasst uns wirklich Gott um ein weiches Herz bitten, was über die eigene Schuld im Klaren ist und Vergebung annimmt. Und so kommen wir auch schon zum Schluss. Ich habe ja vorhin Epheser 4, Vers 32 zitiert. Ist bestimmt jetzt ein bisschen untergegangen. Weiß jemand noch, was ich da kurz noch gesagt hatte? Nein, ist nicht schlimm. Da habe ich gesprochen, vergebt einander. Aber der Vers ist damit nicht zu Ende, sondern er sagt, vergebt einander, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. Und jetzt ergibt das irgendwie auch Sinn. Ja, wir haben gesehen, Vergebung ist schwer, ich kann gar nicht vergeben. Wenn wir ehrlich zu uns sind, einfach so zu vergeben, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, abhängig davon, wie wir vielleicht unseren Gerechtigkeitssinn definieren. Den einen ist es schon zu viel, wenn der Nachbar eben um 22 Uhr noch laute Musik macht. Dem anderen ist das vielleicht nicht zu viel, da muss noch was Schlimmeres passieren. So oder so, vergebt einander, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. Und das ist der Schlüssel, ja, das ist der Kern der Vergebung. Was tat Jesus vor 2000 Jahren? Er hat uns vergeben. Gott nahm die Sünde aus unserer Hand, das ist mein Stift, er nahm unsere Sünde aus unserer Hand und warf sie eben nicht nur ins äußerste Meer, er hat sogar nicht nur unsere Übertretung erlassen, sondern er warf sie auf Jesus. Am Anfang habe ich erwähnt, wenn wir vergeben, dann ist die Frage, wohin die Schuld? Packen wir sie weg, unter den Teppich, werfen sie ganz weit weg, geben wir sie der Person zurück. Und ich habe auch noch gesagt, vielleicht geben wir sie auch einer anderen Person. Und das ist nämlich, worauf ich dann hier nämlich hinaus wollte. Diese Schuld, die wir alle jeden Tag immer wieder tun, dass wenn wir sündigen, diese Schuld ist auf Jesus geworfen. Er hat sie vergeben, er hat sie aus unserer Hand genommen und sie auf Jesus gepackt. Wir haben eben viel über Gerechtigkeit nachgedacht. Wir haben eben immer über diesen Schuldigen nachgedacht. Der Schuldige ist der gekreuzigte Jesus, das Schuldlamm Gottes, welches die Sünde der Welt trug. Meine Sünde, deine Sünde, die Sünde des nervigen Nachbarn oder des bösen Feindes, der anstrengenden Schwester, des Bruders und so weiter. Wir können unserem Nächsten vergeben, weil Gott in Christus vergeben hat und sich selbst als Schuldner dahingab. Und hier, ich möchte auch hier an der Stelle nicht die Allversöhnung predigen oder so. Es ist wichtig, dass jeder die Vergebung annimmt. Aber es ist wichtig zu sehen, wie sehr uns Christus vergeben hat, damit wir lernen, anderen zu vergeben. Ja. Also ich ermahne und ermutige dich heute. Bitten wir Gott um ein weiches und zerbrochenes Herz, wie schon mehrmals erwähnt, dass wir unserer Schuld bewusst sind und die Vergebung in Christus annehmen. Und das mit dem Ziel, dass wir auch unserem Nächsten vergeben können, der Jesus nämlich das Schuldlamm Gottes ist, das für alle Menschen kam. Lass uns daran denken, wenn nochmal jemand, sich Schuld bei uns anhäuft. Amen.